Zeit für Geschichte, zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt sie Harald Asel.
Das sind spezielle Gefäße, Sondergefäße, die jetzt nicht alltägliche Siedlungskeramik darstellen.
An einem ungewohnten Ort zeigt uns Michael Müller neueste Ausgrabungsfunde aus Brandenburg. Wir sind im Bürotrakt des Berliner Hauptbahnhofes. Müller ist Mitarbeiter des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, wie der Titel der Behörde etwas umständlich heißt.
Die werden häufig auch in Deponierung gefunden, das heißt rituelle Opferungen. Vielleicht ist damit vorher ein Trinkgelage ausgeführt worden zu einem speziellen Zweck und danach sind die dann in den Boden gekommen.
Rituelles Niederlegen, nicht wegwerfen als Müll. Das lässt sich aus den Scherben herauslesen, die in der Uckermark gefunden wurden, als Teil der Grabungskampagne im Vorlauf zum Ausbau der Bahnstrecke Angermünde-Stettin. Deshalb sind wir im Berliner Hauptbahnhof. 83 archäologische Maßnahmen entlang der Strecke wurden seit 2020 durchgeführt.
Was wirklich herausragend war natürlich, dass die Uckermark, die Prignitz und das Luckauer Becken, das sind unsere fundreichsten Stellen in Brandenburg. Und wir wussten, dass wir da einiges zu erwarten haben.
Joachim Wacker ist Referatsleiter Großvorhaben.
Und haben nur 4 Bodendenkmale gekannt im Vorfeld und haben dann, nachdem wir unseren Bestand überprüft hatten, hatten wir 24 Bodendenkmale. Und das war eigentlich genau das, was wir erwartet haben, weil das so eine fruchtbare Gegend ist, heute noch ganz agrarisch genutzt wird. Und da war klar, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg.
Die ergiebigsten Fundplätze tragen die Namen Kaseko 14 und Luckow 21 an der äußersten nördlichen Grenze von Brandenburg. In Kaseko wurde das bislang größte Gräberfeld der frühen Bronzezeit im Land entdeckt, also aus der Zeit zwischen 2200 und 2000 vor Christus. Älter sind einige Funde aus Luckow, die aus der Zeit der sogenannten Oderschnurkeramik stammen, zwischen 2450 und 2100 vor Christus. Michael Müller.
Dann muss man sich einfach diese Gefäße anschauen, um zu verstehen, dass es ein Potpourri quasi ist aus verschiedenen Kulturrichtungen. Wir haben einerseits mit diesem Gefäß hier noch Einflüsse aus dem Norden Deutschlands und dann kommt ein Einfluss aus dem Westen. Das heißt, ganz andere Siedlergruppen kommen dann wahrscheinlich an die Oder und haben dann Einfluss darauf, wie die Gefäße gestaltet werden. Und die Becher werden plötzlich breiter und werden ganz anders verziert. Hier oben haben Sie nur so Schnurverzierungen parallel. Und hier sehen Sie sogenannte Gurtbänder. Das heißt, man hat einen Zierstil hier übernommen, der eigentlich für die Glockenbecherkultur im Rheinland typisch ist.
So lässt sich bereits ohne detaillierte Untersuchung der Fundstücke, zum Beispiel der erhaltenen Knochen, eine Wanderungsgeschichte ablesen. Denn wir befinden uns ja in der ersten Phase nach der Ausgrabung. Viele Fragen, etwa zur sozialen Struktur der Bewohner, lassen sich noch nicht beantworten. Weil die zum Teil erstaunlich großen Grabungsflächen durch die folgenden Baumaßnahmen zerstört werden, sind auch Restauratorinnen und Restauratoren vor Ort, wie Charlotte Leutzinger.
Wir haben zum Beispiel Urnen geborgen. Diese Urne, die da in halb freigelegtem Zustand zu sehen ist. Wenn fragile Funde gefunden werden, dann werden wir sozusagen als Restauratorin rausgerufen. Dann fahren wir dorthin und legen die vorsichtig frei und wickeln sie so ein, dass sie heile am Amt ankommt und haben dann drinnen im Labor die Möglichkeit, das schichtweise Stück für Stück freizulegen.
Manchmal eine diffizile Sache, denn die Objekte könnten im Bergungsprozess auch zerbrechen. Was fasziniert Charlotte Leutzinger an solchen Grabungen?
Mich fasziniert immer, dass das so alt ist. Und wenn ich das freilege, dann sind tausende Jahre dazwischen. Und ich bin die Erste, die das in den Händen hält.
Es ist diese Faszination, die die Berufe rund um die Grabungen so spannend machen. Auch, weil in den letzten 7, 8 Jahren sich die Technik noch einmal explosionsartig entwickelt hat. Und Fachleute werden händeringend gesucht, wie Joachim Wacker berichtet.
In Deutschland wird gebaut wie nichts. Wir haben jetzt natürlich durch die Energiewende, wird überall Photovoltaik errichtet, Windkraftanlagen. Und jetzt kommen die großen Pipelines, wo der Strom drin fließen muss. Also diese Südlinge, Nordlinge, die gebaut werden. Das ist eine Riesentrasse mit 30, 40 Meter Breite, die durch ganz Deutschland gehen. Überall werden jetzt Archäologen und Archäologinnen gesucht. Und insbesondere Grabungstechnikerinnen, das ist ein Mangelberuf. Es ist ja nicht mehr so, dass die jetzt hier mit Maßband und irgendwie auswählen, sondern Hightech. Die Leute, die wir haben, die sind alle richtig hoch motiviert dazu.
Wie gut also, dass gerade der Studiengang Konservierung und Restaurierung Grabungstechnik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin fürs Erste gerettet ist und wieder Erstsemester aufnimmt.
Wir können alles, was wir so sehen, nur herleiten, versuchen herzuleiten,
sagt Michael Müller. Wir sind in der schriftlosen Zeit und so stellen die Ritzungen in einem Knochen mehr Fragen, als derzeit Antworten möglich sind. Da hat es die experimentelle Archäologie schon etwas leichter. In Lukow wurden nämlich auch Objekte aus der Zeit zwischen 200 vor und 200 nach Christus gefunden. Man sagt dazu salopp Kaiserzeit, obwohl die Römer ja gar nicht bis hierher gekommen sind. Michael Müller reicht eine Schachtel mit Schmucknachbildungen herum, Perlen, ein Kamm.
Die können auch ruhig mal angefasst werden, auch ohne Handschuhe sozusagen. Also hier sehen Sie einen Knochenkamm beispielsweise und hier das Knochengerät. Das hat man wahrscheinlich zum Ledergerben genutzt. Es sind sehr wenige auf einigen Ausgrabungen gefunden worden. Keiner kann sich das so richtig herleiten. Und der Kollege, der jetzt auch die Repliken gemacht hat, hat aber eine Abbildung gefunden aus einer ganz anderen Zeit, aus einem ganz anderen Raum, aber ein ähnliches Gerät. Und da sieht man, dass es sich eben eignet, um das Fett vom Leder abzuschaben.
Hier zeigt uns auch ein Schlüssel an, dass es eine klare Hierarchie zwischen Hausbesitzern und anderen gab. Denn warum sollte man sonst abschließen? Statussymbole finden sich auch in den Funden des Übergangs von Steinzeit zu Bronzezeit.
Hier sehen wir beispielsweise in diesem Gräberfeld noch Axtklingen. Das war quasi das Statussymbol, also der Schaft fehlt jetzt. Die sind wahrscheinlich schon im Boden vergangen, aber das war das Statussymbol der Menschen. Man hat die jetzt vielleicht auch als Waffe genutzt, aber sie waren sicherlich auch, hatten großen Symbolcharakter. Und dann passiert etwas in der Bevölkerung bzw. in der Menschheitsgeschichte und plötzlich sind es die Dolchklingen, die wir da unten sehen aus Feuerstein, die von Bedeutung werden und die Axtklinge als Statussymbol ersetzen.
Sagt Michael Müller von der Brandenburgischen Landesarchäologie. Und Joachim Wacker fasst die Bedeutung der jüngsten Funde so zusammen.
Die Anzahl der Gräberfelder, das hat uns doch überrascht. Und gerade weil es die Bronzezeit oder das Neolithikum, diese Übergangsphase, und dass sie so eng miteinander verbunden sind. Und jetzt die Frage ist, sind die genetisch irgendwie verbunden? Sind da irgendwelche Verwandtschaftsbeziehungen nachzuweisen? Das wird schon ganz spannend werden. Was mich persönlich, weil ich fürs Mittelalter zuständig bin, als Fachreferent, enttäuscht hat, dass wir keine einzige mittelalterliche Wüstung gefunden haben.
Aber die Uckermark ist ja groß und war schon früher fruchtbar. Und Archäologen lassen gerne auch identifizierte Funde unbegraben im Boden, damit spätere Generationen mit besseren Analysemethoden und eigenen Fragen etwas zum Forschen haben. Ein Tipp zum Lokalisieren?
Für eine Siedlung braucht man immer fruchtbares Land, aber auch Wasser. Und es ist immer in Wassernähe gelegen sind die Siedlungen. Und die Gräberfelder sind natürlich immer etwas entfernt und etwas exponiert, ich sage jetzt mal auch ein bisschen höher gelegen, einfach, dass man auch in der Landschaft diesen Punkt wahrgenommen hat als Friedhof.
Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und Lust hat, selber aufs Feld zu gehen, als Ehrenamtlicher, auch für den bietet das Landesamt Möglichkeiten.
Wir haben mehrere hundert Ehrenamtliche. Leichner steht natürlich hauptsächlich Sondeln im Vordergrund, mit der Sonde zu gehen. Die müssen praktisch eine Ausbildung bei uns machen zum ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger. Das ist ein 2-Wochen-Kurs im Jahr oder verteilt auf mehrere Wochenende und dann eine Prüfung. Und dann kriegen die einen Ausweis, dass sie ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger sind und können sie gehen. Aber wir arbeiten auch viel mit ihnen zusammen, dass wir Flächen überprüfen lassen im Vorfeld, wo wir schon wissen, da kommen große Photovoltaikanlagen hin. Und somit ist eigentlich das Verhältnis auch sehr gut, weil sie uns auch unterstützen in unserer Arbeit.
Sagt Joachim Wacker. Das war für heute Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Vielleicht als Trost für all diejenigen, die wegen der Bauarbeiten der Bahn derzeit mit dem Bus zwischen Angermünde und Stettin unterwegs sein müssen. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.